Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Es gibt heutzutage wohl kaum mehr einen Haushalt ohne PC, Laptop oder Tablet und einen Anschluss ans zugehörige Internet. Der ist heute fast schon so selbstverständlich wie der Strom aus der Steckdose. Und sehr wahrscheinlich verfügt die Mehrzahl unserer Hörer über ein internetfähiges Smartphone. Sie sind per E-Mail oder Social Network in Kontakt zu Familie oder Freunden. Sie kaufen über Online-Shops ein, Kleidung, Haushaltsgeräte, was auch immer. Sie erledigen ihre Bankgeschäfte übers Internet. Ja, und manch einer findet auch den Partner fürs Leben übers Internet. Aber ganz egal, wozu Sie das Internet nutzen, wirklich jeder, der sich im Internet bewegt, der kennt das. Rätselhafte Mails aus Nigeria, die Ihnen das sagenhafte Erbe eines unbekannten Onkels versprechen. Höfliche Bitten Ihrer Bank, doch nochmal Ihre persönlichen Bankdaten zu übermitteln. Mails mit den Namen von Bekannten im Absender und der Aufforderung, Dateianhänge zu öffnen. Sie wissen es sowieso. Im Internet bewegen sich nicht nur Chorknaben oder Pfadfinder, sondern auch solche, die es auf Sie abgesehen haben, auf Ihr Geld, Ihre persönlichen Daten, Ihren Rechner, was auch immer. Deswegen das Thema unserer heutigen Sendung, Sicherheit durch Prävention, Augen auf im Internet. Und Gast im Münchner Studio ist dazu, wie in dieser Reihe schon oft, der Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich. Er ist Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes beim Polizeipräsidium München. Helfrich, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wie ist es mit dem Thema der heutigen Sendung Augen auf im Internet? Betrifft es jetzt nur Spezialisten, Programmierer und Spezialisten im Internet oder auch andere Leute?
Also das betrifft natürlich nicht nur die Spezialisten. Sie haben das ja schon angesprochen, dass wirklich in der überwiegenden Anzahl der Haushalte heute PCs, Tablets, Smartphones benutzt werden. Und insofern ist es ein Bereich, den von jung bis alt jeden betrifft. Das Problem dabei für uns als Polizei ist halt, dass sich eine neue Art von Kriminalität entwickelt hat, die speziell diese Möglichkeiten des Internets nutzt und darauf hofft, dass der eine oder andere in Fallen tappt, die er nicht ohne weiteres erkennen kann.
Wir haben ja früher schon Sendungen hier bei Radio Horeb gemacht zur Sicherheit durch Prävention. Also im Gegensatz zum Beispiel zu den Trickbetrügereien, Haustürgeschäften ist jetzt nicht die Zielgruppe sehr eng eingegrenzt, irgendwelche älteren Menschen, gutgläubige, kranke Menschen, sondern eigentlich jeder, der das Internet nutzt.
Richtig, ja, da ist jeder gemeint. Also das gezielte Vorgehen, speziell gegen Ältere, findet da nicht so ohne weiteres statt, weil ja das Gegenüber nicht erkennen kann, wer sitzt denn jetzt auf der anderen Seite des PCs. Und insofern wird jeder mit allem konfrontiert und somit fällt auch jeder mal rein. Also alles, was wir heute ansprechen werden, betrifft jetzt nicht nur die Älteren unter uns, sondern auch die Jungen, auch die in Arbeit stehen, die also auch das Medium arbeitsmäßig nutzen, also auch die fallen immer wieder auf solche Dinge rein.
Kann man irgendwie sagen, wie hoch der Schaden ist, der durch so Internetkriminalität jährlich in Deutschland verursacht wird? Oder schweigen da die Leute lieber, die reingefallen sind?
Ja, die Leute schweigen natürlich schon gerne. Es gibt ja keiner gerne zu, dass er irgendetwas nicht erkannt hat oder zu schnell geklickt hat oder wie auch immer. Aber das sind mehrfache Millionenbeträge, die da illegal über den Tisch wandern sozusagen. Und Überweisungen getätigt werden. Genaue Zahlen, ganz exakte Zahlen haben wir nicht, weil die Dunkelziffer natürlich schon hoch ist.
Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Sicherheit durch Prävention, Augen auf im Internet. Bei uns im Münchner Studio ist Arno Helfrich vom Polizeipräsidium in München. Herr Helfrich, niemand ist doch so leichtsinnig, einem Fremden einfach seine Bankdaten zu nennen. Das macht doch keiner freiwillig und so blöd kann doch keiner sein, ganz offen gesagt. Wie stellen es Betrüger an, dass ich trotzdem reinfallen kann?
Ja, das ist immer schwer zu beantworten, warum dann jemand auf sowas reinfällt. Aber im Grunde genommen kriegen sie eine Mail auf ihr Postfach. Dann entsteht schon mal kurz die Frage, wie kommen die auf meine E-Mail-Adresse? Und lesen dann den Namen einer Bank, überlesen das gerne. Das sind also immer schon mal die ersten Anzeichen, wenn eine Raiffeisenbank mit EI geschrieben ist oder Sparkasse mit einem S oder mit AH. Also es sind dann da schon mal die ein oder anderen Dinge erkennbar. Nicht bei allen, aber bei manchen Mails.
Also das wäre ein Rückschluss darauf, dass der, der das jetzt fingiert, der deutschen Sprache nicht ganz so mächtig
ist. Genau, entweder nicht ganz mächtig ist oder, ja genau, der ist der deutschen Sprache wohl nicht mächtig. Und dann kommt im Anhang oder in dem weiteren Verlauf der Mail irgendein Hinweis, dass man eine neue Software aufgespielt hat, dass Daten verloren gegangen sind oder man möchte überprüfen, ob man wirklich die richtigen Daten hat, Kontodaten, Geheimzahlen, Adressen, Telefonnummern. Und da wird man halt dann aufgefordert, das nochmal an die Bank zu schicken, weil es dann möglicherweise bei der nächsten Überweisung zu Schwierigkeiten kommen könnte. Das Geld kann nicht angewiesen werden oder man müsse gar das Konto sperren. Also da wird so ein bisschen mit Angst gearbeitet und das mag bei dem einen oder anderen dann den Eindruck erscheinen, das ist schon ernst zu nehmen und übermittelt dann Daten. Und diese Daten werden dann für unterschiedlichste Zwecke verwendet. Wenn Sie Pech haben, werden sofort Abbuchungen vorgenommen von Ihrem Konto, haben Sie also schon einen relativ großen Schaden. Es kann aber auch sein, dass Ihre Daten weitergegeben oder weiter benutzt werden, dass Sie weitere Mails bekommen. Es könnte sein, dass Sie dann eine Mail bekommen, dass irgendwelche Lizenzen abgelaufen sind oder so. Also ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Aber Daten übers Netz abzugreifen ist ein sehr häufiges Phänomen, was wir feststellen. Und da muss man halt wirklich auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl achten. Und da wird es dann schon wieder schwierig, weil man ja nicht genau weiß, ob es jetzt wirklich, was jetzt tatsächlich dahinter steckt, aber allgemein gäbe es zu beachten, dass Banken grundsätzlich Kontodaten niemals, und das macht keine Bank in Deutschland, zumindest keine der bekannten und vertrauenswürdigen Banken, die wird niemals Kontodaten per E-Mail unaufgefordert anfordern, sondern sie würden einen Brief bekommen oder eine Mail, sich mit ihrer Zweigstelle in Verbindung zu setzen und dann sind Sie sozusagen am Zuge, den Kontakt zur Bank aufzunehmen. Und dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn Sie jetzt einfach willkürlich auf irgendeine E-Mail Ihre Daten preisgeben.
Wenn ich jetzt, Sie haben das Bauchgefühl angesprochen, wenn ich jetzt beim Lesen dieser Mail denke, naja, das wird wohl nicht meine Bank sein oder hoppla, ich bin doch gar nicht bei der Raiffeisenbank, ohne jetzt der Raiffeisenbank nahe treten zu wollen, oder ich bin nicht bei der Bank XY, klicke ich die jetzt einfach weg, die Mail, oder rufe ich dann die Polizei an, oder ist es für Sie kalter Kaffee, wissen Sie eh schon. Wie soll ich mich da verhalten? Kann ich da irgendwie mithelfen, dass sowas nicht mehr so oft passiert?
Kalter Kaffee ist es definitiv nicht für uns, aber wir haben natürlich eine Unmenge an Mails, die da gesteuert werden. Da geht es ja nicht um eine oder zwei oder fünf, sondern es sind Hunderttausende bis hin zu mehreren Hunderttausend, die halt dann da gestreut werden. Für uns schon als Information wichtig. Polizeilich gesehen gibt es da wenig Ansätze. Also um einen Betrug reinzukommen, müssten Sie schon, bevor Sie uns verständigen, Sie müssten dann schon irgendwelche Tätigkeiten gemacht haben, also vielleicht die Kontodaten schon übermittelt haben oder Sie haben gar...
Also da bin ich schon eintappt.
Und da sind Sie eigentlich schon drin in der Falle und dann könnten wir über Betrug sprechen. Alles, was vorher stattfindet, sind sogenannte straflose Vorbereitungshandlungen. Aber interessant ist es trotzdem, da wir Warnmeldungen schicken über die Presse, zum Beispiel auch die Verbraucherzentrale mit einbinden oder das BSI, das Bundesamt für Sicherheit, in den Informationsmedien, die also auch auf ihren Internetseiten ganz aktuelle Warnungen stehen haben und diese Warnungen resultieren auf Rückmeldungen der Leute, die solche E-Mails bekommen haben.
Aber jetzt haben Sie das vorhin schon angesprochen mit der Weitergabe meiner persönlichen Daten. Mhm. Das macht ja keine deutsche Bank, tut das, dass ich irgendwelche bestimmten Daten weitergebe. Aber in den sogenannten Social Networks, Facebook und wo auch immer, da mache ich das ja ganz bereitwillig. Da schreibe ich ja rein, ich bin der Dominik Miller, vielleicht noch, wo ich wohne, wie viele Kinder ich habe und was ist ich, mein Nettojahresverdienst vielleicht auch noch, keine Ahnung. Wie ist denn das zu sehen, mein Umgang mit meinen Daten? Da soll ich jetzt aufpassen, worüber wir gerade sprechen, und an anderer Stelle gehe ich sozusagen sehr freigebig damit um. Wie ist denn das zu sehen, Herr Helfrich, Umgang mit Daten?
Also wir sehen das Umgang mit den Daten wirklich kritisch. Es muss jeder selber entscheiden, was er von sich preisgeben möchte. Also auch ich habe ein Facebook-Profil, wo ich mich aber sehr zurückhalte, wo ich einfach ein bisschen neugierig rumschaue, was läuft denn in Facebook, auch für meine Kinder, dass ich mich ein bisschen schlau mache, welche Gefahren lauern da tatsächlich. Und da muss ich halt wirklich mich selber prüfen, was möchte ich denn haben, dass andere Menschen von mir wissen. Man kann solche Profile einschränken, Zugriffsmöglichkeiten einschränken, aber grundsätzlich aus polizeilicher Sicht sollte man auch da wirklich sehr, sehr sparsam mit seinen persönlichen Daten umgehen. Also muss ich meinen Echtnamen eingeben, kann ich auch einen Spitznamen eingeben, muss ich denn, und das halte ich also schon für sehr kritisch, auch Fotos der Kinder einzugeben, denn auch Kinder haben ein Recht auf ihr eigenes Bild. Man weiß nicht, wofür die Bilder benutzt werden. Und es ist auch aus kriminalpräventiver Sicht, wenn man jetzt einen Einbruch zum Beispiel nimmt, auch für mich zweifelhaft, aus dem Urlaubsort die wunderschönen Fotos vom Strand zu posten, denn auch das könnte für einen, sagen wir mal, medienaffinen Einbrecher durchaus eine Möglichkeit sein, herauszufinden, ist da jetzt jemand zu Hause oder nicht. Also da sollte man sich wirklich noch einmal genau überlegen, was ich denn da einstelle. Aber unsere Welt funktioniert halt mittlerweile, was das angeht, ein bisschen anders. Jeder hat so das Gefühl, sich darstellen zu wollen oder zu müssen. Aber aus meiner Sicht muss man das kritisch für sich prüfen. Aber natürlich hat jeder eine gewisse Selbstverantwortung.
Also ruhig so unter dem Stichwort geizig sein mit meinen Daten. Ja. Richtig geizen damit.
Daten sparen, genau.
Sie haben das auch vorhin erwähnt, wenn jetzt ein Internetbetrüger über ein Formular meine Daten hat, was machen die eigentlich damit? Werden die dann verkauft oder?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt welche, die halt mit diesen Daten handeln, die also dann einfach sagen, ja, da kann man wieder mal eine Mail hinschreiben. Es kann sein, dass bei ihnen was abgebucht wird, dass sie Bestellungen bekommen, die sie gar nicht getätigt haben. Oder sie bekommen dann so unangenehme Sperrmails, dass sie also dann eine gefälschte Nachricht, sagen wir mal, vom Bundeskriminalamt bekommen, dass sie auf irgendwelchen Seiten gesurft haben und dass sie jetzt eine Rechnung zu bezahlen haben über einen bestimmten Betrag von 100 oder 150 Euro. Ansonsten wird ihr PC komplett gesperrt und sie müssen damit rechnen, dass die Polizei vor der Tür steht und ihren Computer sicherstellt und so weiter. Also so auf diese Art und Weise versucht man dann mit diesen Daten irgendwelchen Unsinn zu machen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, an ihr Geld oder an ihr Hab und Gut zu kommen.
Sie hatten das mir auch schon mal in anderen Sendungen gesagt, die Maschen wechseln, das Ziel ist aber immer das Gleiche. Sie sagten es gerade, eigentlich, man will mir ans Hab und Gut ran, man will mein Geld haben. Genau. Und eben auch meine Daten, meine persönlichen Daten sind Ware geworden, werden weitergereicht, werden weiterverkauft.
Und werden auch genutzt, genau.
Was sind so, kann man von gängigen Maschen reden, mit denen Betrüger im Internet an mich rantreten? Sie hatten zum Beispiel gerade eben auch schon Mahnungen angesprochen. Was gibt's da noch? Machen Sie mal sozusagen, spitzen Sie unsere Ohren oder Augen, worauf sollte man einfach, was riecht danach? Da muss ich genauer hinschauen.
Also alles, was riecht, sollten Sie dann vorsichtig sein, wenn Sie in Ihren Spam, in Ihr Spam-Postfach Mails bekommen. Also die werden ja schon ein bisschen vorsortiert. Und die können Sie eigentlich nahezu ungesehen löschen, denn das sind in der Regel alles Aufforderungen oder Angebote, die aus unserer Sicht jederzeit weggeworfen werden können. Das können Gewinnversprechen sein, das können irgendwelche Ankündigungen man hätte sein. Man hätte eine Riesenerbschaft über mehrere Millionen Euro und man bräuchte die Hilfe, also sprich Ihre Hilfe, und Sie könnten einen Betrag locker machen, zum Beispiel in London, indem Sie einen Betrag überweisen an eine noch zu nennende Kontonummer, oder man kann es auch abbuchen lassen, wenn Sie Ihre Daten eingeben. Und dann würde dieser Betrag freigegeben und für diese Unterstützung bekämen Sie einen gewissen Anteil dieser Erbschaft. Und das sind ganz unrealistische Angebote, die auch aufgrund ihrer holprigen Sprache, auch in Englisch gehalten zum Beispiel, sofort auffallen. Leider sind diese Mails immer wieder in den Postfächern und offensichtlich scheint es auch zu funktionieren immer wieder mal, denn sonst würde es das nicht geben.
Ist es sozusagen das Spiel mit unserer Gier?
Das ist das Spiel mit der Gier. Es sind natürlich auch E-Mails, wie wir sie jetzt oder Anrufe, die mit dem Internet zusammenhängen, diese Microsoft-Mitarbeiter, die jetzt gerade im Januar und im Februar ganz massiv aufgetreten sind.
Also die tun so, als wären sie Microsoft-Mitarbeiter.
Die geben sich am Telefon aus als Microsoft-Mitarbeiter. Und das ist schon mal diese erste Hürde, die man nehmen könnte. Microsoft wird bei Ihnen nicht anrufen, denn das ist ja kein Telefonunternehmen, sondern ein Internetunternehmen. Und die würden, wenn sie was wollen, per E-Mail oder Internet andere Möglichkeit auf sie zukommen. Und dann würden die aber dafür sorgen, dass sie sich wiederum mit Microsoft in Verbindung setzen. Also die machen das nicht proaktiv, wie man so schön sagt. Und die teilen Ihnen dann am Telefon mit, dass Ihre Lizenz abgelaufen ist. Und wenn Sie die nicht verlängern, müssen Sie Ihren PC sperren, können bestimmte Dinge nicht mehr benutzen. Das muss aber jetzt ganz schnell gehen. Da sollten Sie also schon wirklich schnell reagieren. Und es wird Ihnen am Telefon angeboten, dass man Ihnen helfen kann. Sie müssen jetzt nur unter Anleitung, also dieser vermeintliche Mitarbeiter bleibt am Telefon und würde Ihnen dann den Weg zeigen, wie Sie eine Fernwartungssoftware runterladen können.
Um Gottes Willen, das ist ja Tür und Tor, oder?
Und dann greift der von außen auf Ihren PC zu, aber der bleibt am Telefon und das ist für Sie dann vielleicht auch recht realistisch. Und der fuhrwerkt dann in Ihrem PC umeinander. Allerdings wird es dazu führen, dass er den dann sperrt, dass er also einen Sperrbildschirm drüberlegen kann von außen, also er kann ja auf Ihren PC zugreifen. Und dann sagt er, sehen Sie es, das ist das Ergebnis jetzt davon, von Ihrer gesperrten Lizenz. Aber wenn Sie jetzt dann überweisen, ich kann Ihnen den kurz freimachen, den Bildschirm, und dann haben Sie eine neue Lizenz und dann geht alles gut. Und dann werden Sie quasi aufgefordert, da Geldmittel zu überweisen. Wenn Sie Pech haben, kriegen Sie dann noch die Meldung, ja, haben Sie es jetzt schon überwiesen, es ist aber noch nichts eingetroffen jetzt bei Microsoft. Also bitte versuchen Sie es doch nochmal. Also Sie machen die gleiche Überweisung nochmal. Also so auf diese Art und Weise wird gearbeitet. So ein bisschen Druck aufgebaut. Ihr PC ist gesperrt. Sie können auf Ihre Daten nicht mehr zugreifen und so weiter. Also das sind so diese Dinge, mit denen man derzeit leider immer wieder rechnen muss.
Herr Helfrich, ich fühle mich versetzt in wieder vergangene Sendungen von uns. Mhm. Sie verwenden dieselben Wörter. Es wird Druck aufgebaut, es wird mit der Angst gespielt. Das ist ja wie das Geschäft an der Haustür, ja, oder wenn mich ein Trickbetrüger bedrängt. Mhm. Eigentlich die Verpackung ist nur neue, ist aber der Inhalt ist derselbe.
Und die Verpackung ist insofern gefährlich, weil Ihnen der persönliche Eindruck fehlt. Also wenn man es jetzt einmal übertragen würde, Sie gehen auf der Straße, es kommt Ihnen einer entgegen mit einem großen Karton und sagt, da ist eine Kaffeemaschine drin, ja, würden Sie die kaufen? Auf der Straße wohl eher nicht, weil Sie sich denken, naja, also es wird mir jetzt keiner irgendwie eine Kaffeemaschine verkaufen. Im Internet haben Sie ja nicht mal einen Karton, sondern da haben Sie ein Angebot einer Kaffeemaschine, ein Bild dieser Kaffeemaschine, dazu einen Preis und eine tolle Beschreibung, ob es die Kaffeemaschine wirklich gibt und ob die Beschreibung stimmt und ob Sie überhaupt irgendetwas bekommen, spielt keine Rolle. Man muss ja erstmal überweisen, also man muss diesen Kaufbetrag jetzt anweisen und dann kommt die Kaffeemaschine. Und das macht man dann im Internet. Also wenn man da auf die falsche Seite gerät oder ein falsches Angebot annimmt, dann hat es auch häufig damit zu tun, dass dieser persönliche Eindruck fehlt. Und man geht davon aus, das Internet ist ein wunderschönes Bild und das ist dann jetzt das übertragene Bauchgefühl. Und das betrügt sie leider immer wieder.
Die Online-Geschäfte, darüber reden wir gleich in der Sendung nach der kurzen Musikpause. Wenn Sie Fragen an den Herrn Helfrich haben, wenn Sie selber vielleicht Opfer von Internetbetrügereien geworden sind oder wenn Sie selber mal einen solchen Versuch bemerkt haben und eben nicht in die Falle getappt sind, würde uns interessieren, was das war, was die Fallen waren, denen Sie ausweichen konnten und was Sie getan haben. Das Hörertelefon ist geschaltet unter 089 517 008 008. Erreichen Sie uns im Münchner Studio. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute ist Sicherheit durch Prävention, also Vorbeugung, Augen auf im Internet. Wir haben es mit Mails zu tun, die Sie abzocken wollen, mit gefakten Online-Formularen und eben auch dem Kauf im Internet. Das Hörertelefon ist frei für Sie. Jetzt ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute das Thema Sicherheit durch Prävention. Augen auf im Internet. Gast im Studio ist Arno Helfrich vom Polizeipräsidium München. Und ich darf den ersten Hörer gleich begrüßen aus Offenburg, Herr Buren. Hallo, grüße Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, mein Buren aus Offenburg. Schönen Morgen.
Grüße Gott. Haben Sie eine Frage an den Herrn Helfrich oder wollen Sie was erzählen von Ihren Erfahrungen mit Internetkriminalität?
Ich habe gerade ein ganz kurioses Mail bekommen, ja, wo ich aufgefordert werde, einen Betrag zu bezahlen, ja. Ganz kurios. Mhm.
Erzählen Sie mal, was daran kurios ist, bitte.
Also, die haben geschrieben, also Unbekannte, dass, ich lese mal kurz vor, unser Bedauern haben wir festgestellt, dass unsere Aufforderung so und so bis jetzt ohne Reaktion blieb. Heute gewähre ich Ihnen nun letztmalig die Möglichkeit, den ausbleibenden Betrag unseres Mandanten so und so zu begleichen, ja. Mhm. Aufgrund des bestehenden Zahlungsrückstands sind wir gezwungen, die durch unsere Beauftragung entstandenen Gebühren von 68,32 zu bezahlen und so weiter, innerhalb von 3 Tagen.
Okay.
Und so weiter. Die näheren Sachen soll ich in einem Anhang mir angucken.
Mhm. Dann lassen Sie bitte ja den Anhang zu.
Ja, den habe ich nicht aufgemacht.
Ja, das ist sehr gut.
Und die haben genau auch die gespeicherten Daten, komplett Adresse, Name und Telefon, ja. Und dann habe ich dann unter Antworten zurückgeschickt, dass ich die Forderung nicht kenne, ja, dass wenn die mir was schicken wollen, dass sie es schriftlich machen wollen, ja, und dass nichts offen ist. Mhm. Dann ist das Mail sofort wieder zurückbekommen als nicht zustellbar.
Ja.
Das heißt, die schicken also zig Personen das und die hoffen, dass man den Anhang aufmacht.
Genau. Und da können sie
erschrocken und Gefühl hat mir gesagt, mach ja nicht den Anhang auf.
Da hat sie ihr Gefühl nicht getrogen, das war genau die richtige Reaktion. Also die Antwort, aber das wissen Sie jetzt ja selber, die hätten Sie sich sparen können, denn das sind genau diese Mails, von denen wir vorher gesprochen haben, sogenannte Phishing-Mails. Das heißt, die versuchen Ihnen entweder Daten abspenstig zu machen oder sie drohen eben mit einer Forderung, die es definitiv ja nicht gibt, so wie Sie sagen. Es muss man sich dann selber prüfen, ob man eine Bestellung mal gemacht hat, aber wenn man die definitiv nicht hat, dann nicht öffnen. Sie können das ungelesen löschen. Denn es besteht der Verdacht, man müsste es jetzt, man müsste öffnen, um es zu wissen, aber es wird wohl dann eher so sein, dass Sie sich eine Datei hochladen, die Ihren, den Zugriff auf den Bildschirm zum Beispiel sperrt, oder die sich dann bei Ihnen irgendetwas einnistet, oder das ist eine Antwort-Mail, wo Sie Ihre Kontodaten mit angeben sollen, wo dieser Betrag abgebucht worden soll. Also da können wir jetzt ein bisschen so im Nirvana stochern, aber grundsätzlich würde diese Mail, die hat nichts mit Ihrem Leben oder mit Ihren Geschäftsgebaren zu tun, sondern das ist wirklich eine, die wollen Sie über den Tisch ziehen. Und das haben Sie genau richtig gemacht.
Herr Buren, vielen Dank für Ihren Anruf und für diesen Hinweis.
Und zwar stand dann Rechnung zur Bestellung vom 8.3.
Ja.
Ja, und das kam am 10.3. an, ja. Mhm. Das heißt, in den 2 Tagen, ich habe doch kein Kassunternehmen.
Ja, aber das, daran erkennen Sie ja, was, dass das keine reelle oder reale E-Mail sein kann, sondern das ist wirklich eine Betrüger-Mail.
Genau, das stimmt plausibel überhaupt nicht. Ja. Am ersten Schrecken habe ich mir Gedanken gemacht, habe gedacht, das kann alles nicht sein.
Ja, das haben Sie richtig gemacht. Einfach löschen.
Wie ist der Herr Helfrich? Danke, Herr Buren, für den Beitrag. Wie es der Helfrich sagte, es hat mit Ihrem wahren Leben nichts zu tun, eben dies eben auch zu prüfen. Danke, Herr Buren, ein Gruß nach Offenburg. Und jetzt schalten wir zum nächsten Hörer, der ist in München. Herr Hahn, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße euch auch. Grüß Gott. Und zwar folgendes, ich habe ein bisschen das anders erlebt, dass auf mich einer zugekommen ist und dass der von mir Geld wollte.
Im wirklichen Leben oder im Internet?
Zum Beispiel jetzt in München im Bahnhof ist das passiert. Und dann wollte er Geld und hat gesagt, ich kriege es wieder zurück. Und dann muss ich ziemlich lang warten, bis ich das Geld kriege. Meine Frage ist, wie kann ich davon schützen?
Sie können sich da eigentlich nur schützen, indem Sie auf diese Anfrage nicht eingehen, dass Sie sagen, nee, tut mir leid, Sie kriegen kein Geld von mir. Also da müssen Sie sich verbal wehren. Das ist aber ein Problem, das Sie immer wieder mal auf der Straße, dem Sie da begegnen müssen oder werden, und da müssen Sie einfach ganz normal, ohne unhöflich zu werden, reagieren und sagen, na, tut mir leid, aber das mache ich nicht. ich kann Ihnen nicht helfen und ich will Ihnen auch nicht helfen.
Höflich bestimmt, klar, ja, Grenzen ziehen. Deutlich. Herr Hahn, danke nochmal für den Hinweis. Aber heute in der Sendung geht es ja ums Internet, Augen auf im Internet. Solche Themen, was Herr Hahn angesprochen hat, dazu haben wir mit dem Herrn Helfrich vor längerer Zeit schon eine Sendung gemacht über die Trickbetrügereien auf der Straße. Das können Sie alles nochmal nachhören beim Radio Horeb CD-Dienst oder im Internet. Die Adresse gebe ich nachher nochmal durch. Okay. Jetzt schalten wir noch nach Schwaben, nach Burgau zur Frau Albrecht. Frau Albrecht, ich grüße Sie.
Sie Gott. Mir ist etwas passiert, eben auch in dieser Richtung. Vor ein paar Wochen habe ich einen Anruf bekommen, angeblich aus London, hat auch erst angefangen, Englisch zu reden, dann auf Deutsch weitergesprochen. Ich hätte einen Virus auf dem PC und er ruft von der Windows-Zentrale London an. Sein Name wäre Johnson. Und er hat so einen Druck aufgebaut, wie Sie beschrieben haben. Ich bin wirklich, obwohl die Alarmglocken schon geklingelt haben, an den PC gegangen und habe mich ein Stück führen lassen. Und dann hätte er praktisch die Vollmacht über den ganzen PC bekommen. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, ich drücke nicht auf OK. Mhm. Und also er wollte mich zwingen dazu und habe ich gesagt, ich kenne sie nicht, ich kenne nicht mal ihren Namen. Ja. Im Internet stand dann ein Name Schmidt, Vornamen weiß ich nicht mehr. Die Nummer war, also die Telefonnummer von ihm war sehr seltsam, 00325. Mhm. Und ich habe gesagt, rufen Sie morgen wieder an. Mhm. Er hat mir am nächsten Tag nicht angerufen, aber in seiner Frechheit, zwei Wochen später sehe ich wieder die Nummer am Telefon und ich bin natürlich nicht reingegangen. Ich habe sofort meinen Systemadministrator angerufen. Wir haben Passwörter, alles geändert. Ja. Also ich bin wirklich reingefallen, obwohl die Alarmglocken geklingelt haben. Weil er so einen Druck aufgebaut hat. Ich wollte Ihnen das bloß weitergeben für andere Leute, denen Ähnliches passiert.
Ja, da klingt es ja viel authentischer, wie wenn ich erzähle. Sie haben das genau richtig gemacht, zum richtigen Zeitpunkt die Notbremse gezogen. Ja. Das ist einfach, ob das jetzt Microsoft oder Windows in Ihrem Fall war, das sind einfach Anrufe, die mit ihren Gefühlen ein bisschen spielen, die ein bisschen Druck aufbauen. Ja. Und der Erfolg wäre dann für ihn gewesen, wenn sie irgendeine Summe irgendwohin überwiesen hätten.
Ja, das hätte ich nicht gemacht.
Das ist halt leider so. Und zu den Telefonnummern gibt es zu sagen, es gibt seit einiger Zeit das sogenannte ID-Spoofing, so nennt sich das Ganze. Das heißt, es werden Telefonnummern, die bei Ihnen am Display erscheinen, gefälscht. Also diese Tatsache, dass bei Ihnen eine 00325-Nummer erscheint.
Das gibt es ja gar nicht.
32 kann schon eine Auslandsnummer sein, durchaus möglich, aber in der Regel wird diese Herkunft der Anrufe verschleiert, indem man Ihnen auf dem Display eine andere Telefonnummer spiegelt sozusagen. Ja, und der Rückruf würde irgendwo im Nirvana enden, nicht
so ist, oder wie auch. Das ging gar nicht. Ich habe die Nummer dann probiert. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, eindeutig. Mhm.
Aber da auch bitte bei Rückrufnummern aufpassen. Auch nochmal so allgemeine Warnung, das können dann so Endlosschleifen sein, dass es vielleicht tatsächlich eine existente Nummer ist, wo Sie dann in irgendeinem Computer landen, der Sie in der Warteschlange hält und weiterschaltet und abgerechnet wird dann über Ihre Telefonnummer. Also auch das kann ein Trick sein, um an Ihr Geld ranzukommen. Und insofern Telefonat unterbrechen. Diese Anrufe von Microsoft oder Windows sind auch oft mit Englisch durchsetzt, teilweise mit indischem Einschlag. Also wir gehen auch davon aus, dass es da tatsächlich Anrufe aus Indien sein können, die also da versuchen, in irgendeiner Art und Weise ihr Geld abzugreifen. Ja. Da gibt es wirklich die einzige Möglichkeit aufzulegen, Gespräch unterbrechen. Ja. Ja. Und sollten Sie schon irgendwelche Tätigkeiten am PC gemacht haben, dann wirklich den PC sofort vom Netz nehmen. Also WLAN ausschalten, dass auch von außen niemand in dem Moment zugreifen kann. Vielleicht den Stecker rausziehen vom WLAN, je nachdem, wie Sie verbunden sind. Also dass Sie dann, und wenn Sie dann einfach noch einmal unsicher sind, dass Sie Ihren PC von einem Fachmann einfach einmal kurz überprüfen lassen, ob Sie vielleicht irgend so eine Laus sich eingefangen haben.
Aber da hatte die Frau Albrecht alles richtig gemacht. Sie hat ihren Systemadministrator angerufen, Passwörter geändert, also Gratulation.
Ja.
Danke.
Ja, hoffentlich haben das alle anderen so mitgehört.
Ja, okay, deshalb habe ich angerufen. Alles Gute für Gott.
Ihnen auch. Danke Ihnen, Frau Albrecht. Von Burgau in Schwaben nach Köln, Frau Bruneski, ich grüße Sie.
Mir ist, das ist jetzt schon ungefähr 2 Jahre her, kriegte ich plötzlich Briefe. Und zwar, das war der Name vollkommen falsch geschrieben. Und da wurde mir gesagt, das wäre die dritte Mahnung schon. Mhm. Ich hätte über meinen PC bestellt ein Programm, also etwas bestellt, was ich nie gemacht habe, weil ich das benutze ich kaum. Also ich wusste, und dann wurde gesagt, ja, an diesem Tag hätte ich die Bestellung gemacht. An diesem Tag, das war mein 25-jähriger Hochzeitstag, da war ich gar nicht da, habe gar keinen PC gehabt. Mhm. Also da, ich habe also nicht reagiert auf diese wirklich in sehr harschem Ton gehaltenen Sachen. Ich sollte das überweisen auf das Konto. Ich hätte mir das runtergeladen. Ich lade mir nie was runter, also ich wusste, das ist nichts. Aber es geht noch weiter. Dann kam übers Telefon, rief dann mich eine Frau an, ja, ich hätte ja die Schulden noch und es wären so und so viele Sachen, müsste ich dazu zahlen. Diese Anrufe kamen zweimal, bis ich zu der Frau sagte, so, und jetzt sagen Sie mir mal, sagen Sie mir mal, wo ich Sie erreichen kann, geben Sie mir Ihre Telefonnummer, damit ich zurückrufen kann. Da druckste sie rum. Und sie würden mir schreiben. Also ich habe die Sachen aufgehoben, also abgeheftet, also auch diese Drohmahnungen. Mhm. Ich habe nie mehr was gehört.
Ja.
Aber die waren am Telefon derart aggressiv. Mhm. Ja.
Ja, das bestätigt ja das, was wir vorhin schon gesagt haben.
Genau.
Die versuchen sie unter Druck zu setzen, um sie dann darüber zu nötigen, irgendetwas zu tun, irgendwas zu machen, zu überweisen. Und insbesondere, dass sie ein bisschen Angst haben. Das Internet hat natürlich die Tücke, dass man sehr schnell irgendwo hinklickt oder vielleicht auch einen Fehlklick hat, dass man also irgendwo OK klickt, wo man es gar nicht will, dass sie dann auch OK-Buttons angezeigt bekommen, die eigentlich gar keine OK-Buttons sind, sondern da bereits ein Download-Programm beginnt. Also auch wirklich, wenn man auf solche Seiten oder solche Aufforderungen kommt, dann einmal Finger weg von der Maus, dass man da nicht automatisch dann irgendetwas bestätigt. Sie haben auch die Möglichkeit, die Verbraucherzentrale zum Beispiel, ich denke, die gibt es bei Ihnen in Köln genauso wie in München, die haben auf ihrer Internetseite Formulare eingestellt, um solchen Dingen zu widersprechen. War in Ihrem Fall nicht notwendig, weil Sie ja nichts unterschrieben oder gemacht haben, aber gerade für diese schnellen Klicks kann man sozusagen nochmal ein Bestätigungsschreiben runterladen, wo drin steht, dass man möglicherweise auf der Seite war, aber keinen Vertrag willentlich abgeschlossen hat. Also diese Dinge müssen auch die Verbraucherzentrale, muss auch sowas wie die Verbraucherzentrale wissen, weil die dann wiederum auf die Firmen einwirken. Denn natürlich ist das Internetgeschäft für viele Firmen interessant und da muss man einen Weg finden, Beschwerdemöglichkeiten haben und die gibt es zum Beispiel auch über die Verbraucherzentrale, wenn es normale Firmen sind. Ja, also da können Sie sich immer schlau machen und dann gibt es auch noch das Bundesamt für die Sicherheit im Internet, BSI heißt das, www.bsi.de. Auch da kann man sehr sinnvolle und gute Informationen bekommen, auch was momentan aktuell am Markt an Schadsoftware und sonstigen Dingen Ihren PC gefährden könnte.
Die Webadresse, die geben wir am Ende der Sendung nochmal durch. Danke erstmal an die Frau Bruneski für den Hinweis. Und was die Hörerin da gerade auch geschildert hat, das ist schon eine ziemliche Hartnäckigkeit. Erst werde ich angeschrieben an meine Adresse, dann bekomme ich einen Telefonanruf, der sich auf dieses Schreiben bezieht. Ja. Da kann es immer schon schwindelig werden.
Ja, und das ist genau dieser Weg, den halt diese Betrüger gehen. Und das hat auch ein bisschen was mit Ihrer Anfangsfrage zu tun, was machen die denn mit den Daten? Und genau das machen die. Also die haben dann ihre Internetadresse und wenn sie dann mal Daten weitergegeben haben, gibt es vielleicht sogar noch eine Telefonnummer, dann können die auf zwei Wegen mit Ihnen, können sie bearbeiten sozusagen. Dann
werde ich richtig weich geklopft.
Dann werden sie weich geklopft, genau.
Aber nochmal, das ist jetzt schon bei einigen Hörern angeklungen, immer die Prüfung, hat das was mit meinem wahren Leben zu tun? Und ganz häufig merkt man, Moment, die eine Hörerin sagte, da war ich ja gar nicht da, das war mein Hochzeitstag. Mhm. Oder Moment mal, ich habe doch nie dies und das gekauft. Dann kann man eigentlich getrost sagen, so, weg damit und wegklicken.
Man fühlt sich halt im ersten Moment unter Druck gesetzt und überrumpelt und versucht dann, das ist bei Gefahrensituationen ja auch nicht anders, dann reagiert man nicht sofort wieder ganz entspannt und normal, sondern man denkt sich, Mensch, was habe ich da getan?
Jetzt grüße ich aus München Frau Weyer. Hallo Frau Weyer, willkommen in der Lebenshilfe.
Grüß Gott, aus München, Weyer, wie Sie schon gesagt haben. Also folgendes, ich bekomme seit mehreren Wochen so merkwürdige, unverschämte Mails wegen irgendwelchen Gewinnspielen. Gut, ich habe es mir noch nie genau angeguckt, aber da steht schon im Betreff letzte Zahlungsaufforderung, Mahnung, Antwort auf Ihren Anruf und so weiter, täglich mehrere, bestimmt 10 Mails täglich bekomme ich und das schon seit mehreren Wochen. Und da geht es immer um ein Gewinnspiel, täglich mehrere tausend Euro. Weiter habe ich mir noch nie angeguckt.
Aber Frau Weyer, da geben Sie uns ein Stichwort, nämlich zum Beispiel das Gewinnspiel, die Aufforderung zur Teilnahme am Gewinnspiel.
Genau.
Danke für den Hinweis, Frau Weyer.
Meine Frage noch dazu, warum ist es überhaupt möglich, dass sowas mehrere Wochen überhaupt möglich ist mit letzter Zahlungsaufforderung, Mahnung? Das passiert ja bestimmt nicht nur mir, auch anderen. Und ich frage mich, wie sowas möglich ist, weil da ja bestimmt einige drauf reinfallen auf sowas.
Ja, das ist leider so, dass einige darauf reinfallen und darum macht ja Radio Horeb heute dankbarerweise so eine Sendung, um vor solchen Dingen zu warnen. Und die Gewinnspiele, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind natürlich auch ein Problem. Man muss halt auch einmal dann sich immer überlegen, habe ich überhaupt an einem Gewinnspiel, Kreuzworträtsel oder was auch immer teilgenommen. Es wird keiner kommen und einfach irgendwas schenken, sondern wenn Sie das genauer durchlesen, haben Sie die Möglichkeit zu gewinnen. Also Sie haben das nicht gewonnen, sondern wenn man dann genau sieht, sind Sie vielleicht einer der Gewinner, aber dann müssen Sie dieses oder jenes klicken oder dieses oder jenes vielleicht sogar überweisen. Und das Einzige, was ich Ihnen raten kann, ist, dass Sie solche Dinge löschen, und zwar ungesehen, um auf Ihre Frage zu kommen, wie kommen die an Ihre Daten? Das kann eben zum einen sein, dass Sie irgendwo mal was gekauft haben, und zwar ganz reell, und Sie sozusagen dabei von außen beobachtet oder Ihre Daten ein bisschen beobachtet wurden. Und es gibt auch die Möglichkeit, das sind PC-Anwendungen, dass man alle Buchstaben so lange mischt und Zahlen und dann irgendwelche erfundenen E-Mails erzeugt, E-Mail-Adressen erzeugt, und den E-Mail-Adressen hängt man dann diesen Anhang mit an und verschickt die sozusagen einfach aufs Geratewohl. Ob es jetzt diese Internetadresse gibt oder nicht, spielt keine Rolle. Aber diese Mischung dieser Buchstaben erzeugt irgendwann auch eine tatsächlich existierende E-Mail-Adresse, und das könnte dann auch mal die Ihre gewesen sein. Und das wird ja zeitlang versucht, und dann werden Sie immer wieder angeschossen, kriegen verschiedene Angebote, und irgendwann fallen Sie dann auch bei dem Absender raus, weil Sie sozusagen nicht reagieren. Sie können das aber auch am PC so regeln, dass Sie E-Mails mit diesem Absender nicht mehr bekommen. Also da müssten Sie in Einstellungen gehen von Ihrem PC, und dann können Sie sogenannte Junk-Mails festlegen. Das Junk ist Englisch und heißt Abfall. Also dann wird automatisch Ihr PC diese E-Mail gar nicht mehr anzeigen, sondern grundsätzlich schon mal abweisen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, um sich vor sowas zu schützen.
Über Handy aus Wasserburg ist uns jetzt die Frau Witt zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie.
Grüß Gott. Ich habe eigentlich eine ganz kurze Frage. Und zwar, ich habe auch eine E-Mail bekommen von einer Bank. Und da möchte ich jetzt wissen, könnte ich mir da was Schadstoff draufladen, indem ich die E-Mail anklicke und lese, oder kann ich das nur mit dem Anhang?
Die E-Mail selber, wenn Sie anklicken, ist in der Regel kein Runterladen von irgendwelchen Schadsoftware, also, sondern nur, wenn Sie Anhänge haben.
Aha.
Aber Sie sollten wirklich einfach mal lesen, wie es geschrieben ist, und dann auch mal überlegen, sind Sie bei der Bank, von der Sie angeschrieben wurden? Und auch wenn Sie von dieser Bank sind, löschen Sie die E-Mail und rufen Sie bei Ihrer Bank an und fragen Sie, ob es da momentan ob die irgendwas wissen wollen, in der Regel nicht. Also kann ich Ihnen versichern, dass das die Banken auf diese Art und Weise nicht machen.
Aber von dem Anschreiben lesen, also wenn ich das
Anschreiben... Anschreiben können Sie lesen und dann müsste es Ihnen eigentlich beim Lesen schon auffallen, dass das irgendwie nicht stimmt. Da gibt es eine gescheite Begrüßung.
Ich merke, Vorsicht.
Aha. Ja, also auf jeden Fall vorsichtig sein. Das machen Sie schon richtig so. Einfach löschen.
Jawohl, danke. Ja? Wiederhören.
Gerne. Danke, Frau Witt. Herr Helfrich, jetzt hat die Hörerin da gerade aus Wasserburg vom Handy aus angerufen. Vielleicht war das auch ein Smartphone. Welche Gefahren gehen denn insbesondere jetzt vom Internetsurfen über Smartphone aus? Müssen wir da was Besonderes beachten?
Ja, das Smartphone ist ja doch mittlerweile ein Multifunktionsgerät, das nur am Rande noch zum Telefonieren benutzt wird, sondern nehme ich mich auch an der eigenen Nase, dass man wirklich das Internet über das Smartphone bedient. Und dann müsste man halt vor allen Dingen darauf schauen, wie der Zugang erfolgt, also dass man das Display wirklich sperrt, dass man nicht ohne weiteres, wenn es verloren ginge, zum Beispiel dann eben das Display öffnen kann, sondern dass man dann das mit einer Nummer hinterlegt oder bei den etwas moderneren auch den Fingerprint hinterlegen kann.
Also sprich, dass ein Missbrauch dadurch geschieht, dass ich mein Handy dummerweise in der Bahn habe liegen lassen und jemand anderes nutzt sozusagen dieses real existierende Handy.
Genau. Okay. Also das wäre eine Möglichkeit. Und ansonsten gilt im Grunde genommen für Smartphone genau das Gleiche wie für ein PC, dass man sich aus Anwendungen abmeldet, dass man nicht immer alles offen lässt und dass man wirklich überlegt, was übermittle ich per Handy an Daten, an persönlichen Daten. Denn es ist im Grunde genommen ja mittlerweile kein Telefon, sondern schon wirklich ein PC geworden.
Aus Frankfurt am Main ist uns die Frau Maria Schardt zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und ich möchte dazu beitragen, ich habe letztes Jahr eine Wohnung gesucht und meine Tochter war im Internet. Dann war ein Angebot, das war, hörte sich gut an. Es hieß, also es wäre traumhaft gewesen. Dann hat sich ein Mann gemeldet im schlechten Englisch von, er sei in England und hätte diese Wohnung geerbt und hat keine Lust, da nach Frankfurt zu ziehen im schlechten Englisch. Und weil sie so sich so nett anhört am Telefon, wäre er bereit, die Wohnung an uns zu vermieten. Mhm. Wir müssten dann, um den Schlüssel zu kriegen, ins Hotel gehen, an der Rezeption einen Betrag von 2.000 Euro zahlen und dann würden wir den Schlüssel kriegen. Mhm. Und ich war dann auch ein bisschen skeptisch. Also die Möbel könnte man gleich übernehmen und so weiter. Und dann bin ich in dieses Haus gefahren und dann stand da ein Kinderwagen vor der Wohnungstür. Das war ein sehr schönes Haus und meine Tochter hat dann im Internet geguckt, dass andere Leute sowas auch schon erlebt haben und hat dann sich bedankt für diese Lektion und das war's dann. Mhm. Sich nicht mehr gemeldet.
Ja. Also das haben wir auch immer wieder, diese Versuche, und man 2.000 Euro ist jetzt schon Betrag, da sehen Sie mal, was da verdient werden könnte, wenn da einer reinfällt. Das ist auch ein klassischer Trick, den kann man auch noch ein bisschen ausbauen, auch was das Internet angeht. Also wir hatten da bei Universitäten in München wirklich Probleme diesbezüglich, weil Studenten ja grundsätzlich günstige Wohnungen suchen und da waren dann auch Wohnungen angeboten, mit Bildern sogar, und dann kam eben auch das klassische Vorgehen, dass der Vermieter in London sitzt und keine Möglichkeit hat, jetzt rüberzukommen. Man könnte aber die Wohnung, weil man einer der wenigen ist, die ernst zu nehmen sind als Bewerber, dann auch durchaus haben. Schlüssel würde dann übersandt werden per Post, aber man müsse zunächst mal die Kaution bezahlen. Und die Kaution ist immer das Dreifache der Monatsmiete, also sie sind dann grundsätzlich im vierstelligen Bereich. Und das hat tatsächlich auch funktioniert und die Bilder, hat man im Nachhinein feststellen können, sind aus einer Plattform, einer Wohnungsvermietungsplattform rauskopiert worden und wurden in dieses gefälschte Angebot reinkopiert. Also es war eine existente Wohnung, die es tatsächlich gab, die aber keinesfalls dem Anbieter gehört hat. Und insofern hat man dann, und es hat dann leider tatsächlich ein paar Mal funktioniert, haben Studenten dann das Geld angewiesen, ohne die Wohnung auch vorher gesehen zu haben. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein Punkt. Denken Sie an die Kaffeemaschine, Sie gehen auf der Straße, würden Sie die kaufen? Das ist im Internet halt auch so. Sie sehen ein wunderbares Bild einer Wohnung. Sie haben eine Wohnungsnot. Es gibt einen, der Ihnen tatsächlich aus dieser Not hilft. Und dann machen Sie da ein bisschen die Augen zu, das Bauchgefühl ist weg. Wichtig ist, dass Sie eine Wohnung haben und dann überweisen Sie das Geld. Den Schlüssel und Geld, geschweige denn Wohnung, werden Sie nie mehr zu Gesicht bekommen. Das ist das Problem.
Also eine Kombination aus Internet und realer Welt.
Richtig.
Das ist auch sehr subtil. Mhm. Das Thema so Internetplattformen, auf denen ich mich ja bewege, ist es denn möglich, irgendwelche Plattformen auch zu fälschen? Also zum Beispiel eine Plattform Wohnungssuche oder Autosuche oder was auch immer. Es gibt da Plattformen ohne Ende. Woran erkenne ich eine Plattform, die mir wirklich helfen will, weil sie mir Informationen bietet? Mhm. Oder woran erkenne ich eine Plattform, die mich echt nur ausnehmen will?
Also eine Plattform, eine ernstzunehmende, erkennen Sie, wenn Sie Plattformvergleicher nehmen. Das ist wie bei billiger.de oder idealo.de. Das sind so Preisvergleicher. Es gibt das Bundesamt für Sicherheit im Informationswesen, habe ich Ihnen schon gesagt, die BSI für Bürger. Und da können Sie diese Plattformen, über diesen Weg können Sie sich an Plattformen wenden. Natürlich müssen Sie dann bei der Plattform selber auch nochmal beachten, das, was wir vorher schon gesagt haben, welche Daten gebe ich den Preis. Also angenommen, ich möchte, was ja in keiner Weise verwerflich ist, jemanden kennenlernen, mit ihm vielleicht Urlaube machen, Ausflüge, Bergsteigen, irgendwelchen Hobbys frönen. Aber auch da gilt es wirklich ans Bauchgefühl zu denken, denn das Bild, das Sie dann bei dem Angebot der Person sehen, muss jetzt nicht zwingend auch das echte Bild sein. Es kann natürlich auch irgendeines aus dem Netz sein oder einer anderen Person. Also wenn Sie an solchen Plattformen teilnehmen, dann verzichten Sie da darauf, Ihren Echtnamen zu verwenden. Machen Sie, wenn Sie sich treffen wollen, niemals diese Treffen zu Hause aus, sondern immer an einem neutralen Ort. Vielleicht auch in Begleitung einer neutralen Person, die Sie da mitnehmen. Wenn Sie Münzsammler sind und einen anderen suchen, der auch Münzen sammelt, das könnte, wenn Sie sowas eingeben, auch Ansporn für einen Trickbetrüger sein, der an Ihre Münzen ran möchte. Der will also nicht tauschen, sondern der will Sie Ihnen...
Der will Sie haben.
Der will Sie haben. Also da wirklich auch an das gesunde Menschengefühl, an den gesunden Menschenverstand einfach denken und sich selber prüfen, ob ich mit dem ein Treffen machen möchte. Und Sie haben, um das nochmal zu verdeutlichen, von demjenigen ein Bild, das im Internet steht, und Sie haben einen Text, der geschrieben ist, und Sie wissen nicht, wer hinter diesem Text steckt. Und wenn der Text noch so schön ist, heißt das nicht, dass die Person genauso schön ist.
Und das Bild auch noch so schön ist.
Richtig.
Herr Kraft aus der Nähe von Regensburg, hallo.
Hallo, Arno Korf ist mein Name.
Grüß
Sie. Und zwar habe ich einen Beitrag da. Ich möchte nur sagen, die Sicherheit, da muss man selber für sorgen. Und zwar ist es so, ich habe seit es Internet gibt und seit es dieses Online-Banking gibt, ich habe da noch nie Schwierigkeiten gehabt, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich in unregelmäßig kurzen Abständen das Passwort immer ändere. Und das Wichtige dabei ist, finde ich, wenn ich E-Mails bekomme, was ich bis jetzt gehört habe von allen Anrufern, ich öffne nie eine E-Mail, oder das heißt, ich gucke sie mir gar nicht an, wenn ich den Namen und den Absender nicht eindeutig identifizieren kann, wo ich den kenne. Denn ein paar Mal habe ich im letzten Jahr, das scheint dann ganz groß zu sein, was eine Dame erwähnte, man kriegt dann eine E-Mail und dann sollst du da anrufen, dann soll man da Geld überweisen.
Ja.
Also sowas gucke ich mir überhaupt nicht erst an. Ich muss mich natürlich dabei sagen, ich bin vom Beruf Techniker, habe lange mit Computern zu tun. Und das Wichtigste, finde ich, ist immer, wenn man irgendetwas bekannt gibt, ich gehe ja auch nicht auf die Straße und wie früher an der Litfaßsäule und gebe meine ganzen Personalien an.
Ja.
Deswegen verstehe ich die Menschen gar nicht. Im Internet, das ist doch ein völlig anonymes Medium. Da gebe ich doch nicht einfach meine Daten rein. Ich bestelle häufig Sachen übers Internet. Und wenn ich dann irgendeine Firma habe, wo dann schon steht, geben Sie Ihre PIN an, dann ist das schon für mich gestorben.
Ja, ja, doch. Ja. Also das sehen Sie genau richtig, aber das ist halt einfach diese schöne Scheinwelt, die Ihnen da gezeigt wird. Die verleitet dazu, dann eher mal großzügiger zu sein, auch mit seinen eigenen Daten.
Das wäre, wissen Sie, das wäre genau dasselbe, wenn ich jede Reklame, die ich im Briefkasten finde, wenn ich die mir durchlese und das gleich in die Hand nehme und mir das besorge.
Ja, aber Sie haben da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Wechseln der Zugangsdaten, also da sollten Sie sich einfach so einen Pool an Passwörtern anschaffen, die Sie dann wirklich in regelmäßigen Zeiträumen immer wieder ändern, und Sie sollten dann auch die Vorgabe oder den Wunsch bei der Eingabe, mindestens eine bestimmte Anzahl von Stellen auch zu verwenden, also 8- oder 12-stellig, und wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen, dass Sie also da wirklich eine gesunde Mischung haben, und wenn Sie sich diese Daten dann auch irgendwo aufschreiben, dann bitte nicht mit dem Kennwort meine neuesten Kennwörter, sondern das vielleicht ein bisschen verschleiern, aber man soll sich durchaus das schon mal notieren, welche Kennwörter man hat, und dann kann man die ja immer wieder mal wechseln. Und das sollten Sie wirklich machen. Und wenn Sie sich dann einen Pool von 5 oder 6 so endlos Ketten von Buchstaben und Zahlen zusammenstellen und die regelmäßig wechseln, dann wissen Sie auch, welches momentan gerade verwendet wird. Also da müssen Sie wirklich, haben Sie einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, dass man das tatsächlich auch macht.
Also häufiges Wechseln der Passwörter. Ja. Und wieder hat das Ganze was mit dem wahren Leben zu tun und wieder geizen mit den persönlichen Daten. Ich schreibe ja meinen Namen auch nicht an jede Litfaßsäule dran. Wir hatten es vorhin auch von diversen Dateianhängen, Stichwort Schadstoffsoftware, Malware auf Englisch. Mhm. Was kann die mit meinem Computer anstellen und mit meinen Daten?
Also wenn Sie sich so eine Laus in den Pelz gesetzt haben, dann kann es dazu führen, dass Ihr PC komplett gesperrt wird, dass ein Bildschirm darüber gelegt wird, dass der dunkel wird, dass Ihre Daten ausgelesen werden. Und so eine Schadsoftware funktioniert auch nicht sofort. Also das kann auch durchaus sein, dass die mit einem Zeitlauf versehen wurde. Das heißt, sie nistet sich irgendwo auf Ihrem PC ein, ohne dass Sie das merken. Und zu einem Zeitpunkt, der lang, lang dahinter liegt, wird diese Software aktiv, liest Ihre Daten alle aus, schließt die ein in eine eigene Anwendung und legt sich wieder zur Ruhe, und zu einem weiteren schwer bestimmbaren Zeitpunkt wird es dann nach außen gesteuert. Also das ist doch sehr ausgefuchst mittlerweile. Sie sollten sich auch, um Angriffe abzuwehren, immer darum kümmern, dass Sie eine aktuelle Schadsoftware installiert haben auf Ihrem PC. Also dass Sie da immer aktuell bleiben. Da gibt es mittlerweile ja sehr umfangreiche Angebote von verschiedenen Firmen, wo Sie so ein Abo abschließen und das dann zwischen 1 und 5 Euro zum Beispiel im Monat, also da gibt es ja unterschiedliche Preisgefälle, Preisgestaltungen, dass Sie dann wirklich immer auf die aktuellsten Schadstoffviren und solche Dinge, ohne dass Sie das selber nachrüsten müssen, automatisch geschützt sind. Also solche Möglichkeiten gibt es, da sollte man drauf achten. Und das kriegen Sie natürlich nicht geschenkt, sondern das ist etwas, wo Sie dann, so wie wir das auch heute besprochen haben, immer daran denken müssen, dass es immer wieder neue Ideen und neue Wege gibt, um irgendwie an ihre Daten, aber eigentlich im Hintergrund steckt ihr Geld, an ihr Geld ranzukommen.
Und die Anbieter von entsprechender Schutzsoftware, die haben da eben die Augen offen und sagen Ihnen, okay, jetzt wird es wieder Zeit für ein Update, aber wenn man ein Abo hat, dann bekommt man das dann immer automatisch draufgespielt auf den
Rechner. Aber es gibt eine Grundsoftware, die man beim Installieren von einem PC verwenden sollte, dass der Grundsatz schon mal gelegt ist, und dann muss man halt dafür sorgen, dass immer die neuesten Versionen greifbar sind und dann auch auf dem PC sind, und das kriegen Sie natürlich nicht geschenkt. Also da muss man dann schon klar sein, dass man diesen, wie bei vielen Dingen der Prävention, halt auch investieren muss, auch an Geld.
Unser Hörer, der Herr Korf, der hat was gesagt, er öffnet gar keine Mails, wo er Namen findet, die er ja gar nicht kennt, oder das sind irgendwelche Fantasienamen. Aber ist es nicht auch so, dass so eine Schadsoftware im Grunde auch Namen aus meinen Adressbüchern rausliest? Weil ich bekomme in letzter Zeit immer wieder E-Mails mit Namen von Menschen, die ich kenne. Aber mit einem Inhalt, der einfach nicht zur Person passt.
Na klar, also es ist so, in dem Moment, wo Sie E-Mails versenden, sind die natürlich auch in irgendeiner Art und Weise erkennbar außen. Also der Weg einer E-Mail geht halt nur mal über Ihren PC-Eingang. Und auch wenn Sie etwas bestellen, angenommen, Sie würden jetzt sich ein Auto bestellen übers Internet, dann werden diese Daten natürlich auch abgefangen. Die werden möglicherweise auch verkauft und dann bekommen sie plötzlich Angebote rund ums Auto. Völlig egal, teilweise auch wieder neue Angebote oder irgendwelche Anhänger oder Reinigungsmittel für Fahrzeuge. Also das ist etwas, was man so ohne weiteres nicht verhindern kann. Es sei denn, man würde jetzt über das Internet nichts kaufen.
Aus Rheinland-Pfalz ist uns jetzt noch eine Hörerin zugeschaltet.
Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte nur mal ein paar kurze Tipps geben, wie ich also damit umgehe. Und zwar vor vielen Jahren bin ich auch von der Telekom also öfter reingefallen. Die haben mir also Verträge, also in welche Leistungen aufgedreht, was ich gar nicht brauchte. Und einmal habe ich auch so hohe Telefonrechnung bekommen. Also und da habe ich die Liste geguckt. In der Zeit war keiner zu Hause und das waren also damals noch D-Mark, ja. Und da habe ich angerufen, ich habe sofort mit Anwalt gedroht. Mhm. Die Rechnung wurde, also diese, wurde sofort storniert. Ja? Mhm. Also man darf heutzutage, ich bin früher immer sehr nett und freundlich gegenüber so fremden Anrufer gewesen, aber ich habe mir das abgewöhnt und zwar sind das ganz gute Psychologen, die da auf der anderen Leitung sitzen und die wissen, mit wem sie machen können und nicht. Und da habe ich mir gewöhnt, also angewöhnt, ziemlich bestimmend und frech zu sein, manchmal auch frech, ja.
Ja, grundsätzlich sind Sie ja nicht verpflichtet, wenn Sie jemand unaufgefordert anruft, dass Sie dann ein Gespräch mit dem führen. Sie können sagen, ich will mit Ihnen nicht telefonieren. Sie müssen sich ja nicht einmal eine Ausrede einfallen lassen, sondern Sie bestimmen ja, mit wem Sie reden, genauso wie Sie bestimmen, wer in Ihre Wohnung kommt. Aber das ist halt genau der Punkt. Und das ist beim Internet halt ähnlich. Man wird relativ schnell unter Druck gesetzt und man kommt so schwer aus dieser Nummer raus. Und es ist gerade am Telefon auch keiner gerne unfreundlich, aber da kann man sich wirklich angewöhnen, so wie Sie sagen, einfach sich dieses Gespräch von der Backe zu halten und zu sagen, ich will jetzt mit Ihnen nicht telefonieren, ich habe da keine Veranlassung und dann legen Sie auf. Sie müssen ja nicht zwingend unhöflich sein.
Ja, danke.
Vielen Dank für den Hinweis.
Danke, bitte.
Herr Helfrich, man kann eigentlich zusammenfassen, mit Augen auf im Internet hat das, was ich da an E-Mails bekomme, was mit meinem wahren Leben zu tun, auch was die Hörerin gerade erzählte, höflich bestimmt, aber klar Distanz wahren und wenn einer einfach hartnäckig ist, dann lege ich den Hörer auf.
Ja.
Gesunden Menschenverstand einschalten, keine Anhänge öffnen, meine Schutzsoftware immer aktuell halten, mit kritischem Blick draufschauen. Helfrich, habe ich irgendwas vergessen?
Na, also wirklich einfach so das gesunde Bauchgefühl auch in den neuen Medien gelten lassen.
Jetzt gibt es an Betrugsfällen, ja nicht nur im Internet, auch im realen Leben gibt es Fälle. Zurzeit gibt es eine sehr, sehr gemeine Betrugsmasche, nämlich die der falschen Polizisten. Mhm. Können Sie uns dazu was erzählen?
Sehr gerne. Das ist ein Phänomen, das uns jetzt leider vermehrt beschäftigt und wo wir allein im letzten Monat weit über 170 Fälle hatten, die bei uns bekannt geworden sind. Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein. Und zwar ist das das perfide Vorgehen am Telefon, sich als Polizei auszugeben. Es wäre so in einem Fall, gibt es verschiedene Geschichten, die da aufgetischt werden, gibt man sich als Polizei aus und es wären Einbrüche gewesen in der Umgebung und man geht davon aus, dass auch bei anderen eingebrochen wurde und man müsse jetzt einfach mal nachprüfen, ob denn tatsächlich eingebrochen wurde. Der Angerufene wird aufgefordert, wenn er Geld im Haus hat, wenn er das also bestätigt, dann nachzusehen, ob das Geld noch da ist. Er wird am Telefon begleitet, der wird also durch die Wohnung dirigiert sozusagen. Und dann schauen Sie mal da im Wohnzimmerschrank und dann schauen Sie mal in der Küche und dann wird man vielleicht auch fündig oder man hat tatsächlich Geld zu Hause und dann sagt man, ja, wir haben auch den Verdacht, dass das Falschgeld sein könnte. Wir werden einmal einen Kollegen vorbeischicken, der sich das Geld mal anschaut. Also der würde das erkennen, das ist ein Spezialist vom Bundeskriminalamt, vom Landeskriminalamt, also ganz, ganz unterschiedlich. Der kommt dann auch tatsächlich und begutachtet das Geld und wird dann dafür sorgen, dass Ihnen das Geld auch abgenommen wird, denn das muss ja überprüft werden. Ist leider so, dass die Leute da bei dem Namen Polizei relativ schnell tatsächlich glauben, dass die Polizei dran ist. Die benutzen nämlich auch diesen Trick des Spoofens, also sprich dieses Nachempfinden von Telefonnummern. Und wenn Sie einen Anruf bekämen, wo die Anrufnummer die 110 ist, dann können Sie davon ausgehen, dass das niemals die Polizei ist, denn die 110 ist eine Notrufnummer, die Sie anrufen, die Sie aber niemals zurückrufen wird. Und das macht das Ganze für uns so schwierig, weil die Leute dann die 110 lesen und glauben tatsächlich, die Polizei ist.
Ist ja alles in Ordnung, die Nummer kenne ich ja.
Richtig. Und dann ist es halt, was wir auch schon mal in einer vergangenen Sendung hatten, der Punkt, dass dann irgendjemand vorbeikommt und tatsächlich mit Ihnen Kontakt aufnimmt, sich als Polizei zu erkennen gibt. Und er ist natürlich nie in Uniform, sondern in Zivil, um ja nicht aufzufallen, und versucht dann an ihr Geld ranzukommen, was leider immer wieder funktioniert. Unser großes Problem derzeit ist, wir wissen, dass diese Anrufe von Callcentern kommen. Also das sind nichts anderes wie Telefonzentralen, die sitzen derzeit in der Türkei. Und aufgrund der politischen Lage ist es uns derzeit nicht möglich, da in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden oder die Polizei dort zu veranlassen, tätig zu werden. Und darum ist es uns ganz wichtig, dass diese Informationen bei den Leuten landen, dass es falsche Polizisten derzeit in verstärkter Form gibt.
Woran erkenne ich denn einen echten Polizist jetzt Sie gegenüber? Sie tragen keine Uniform, und auch Ihre, wenn Sie eine Uniform tragen würden, die könnten Sie auch beim Kostümverleih besorgt haben.
Selbstverständlich.
Woran erkenne ich den echten Polizisten?
Den echten Polizisten erkennen Sie daran, dass er eine Uniform dabei anhat oder auch keine Uniform anhat. Es gibt Kriminalbeamte, die müssen aber einen Ausweis vorzeigen. Auch den kann ich natürlich fälschen. Da jetzt auch wieder einfach mal prüfen, wie wir es vorhin schon hatten, was hat es mit meinem realen Leben zu tun? Also bin ich denn wirklich irgendwie im Fokus von Rauschgiftfahndung oder sonstigen Dingen? Und die Polizei kommt nicht und schaut sich ihr Geld an. Also wenn Sie da das Gefühl haben, das ist irgendwie krumm, dann machen Sie die Tür zu, sagen, tut mir leid, Sie kommen hier nicht rein. Oder wenn Sie einen Anruf kriegen, dass Sie zurückfragen, kann es sein, dass die Polizei derzeit gerade irgendwelche Ermittlungen führt, Nachbarschaftsbefragungen macht oder was auch immer. Und dann rufen Sie aber bitte die echte Polizei an. Das heißt, Sie rufen dann die 110 an, Sie betätigen dann den Notruf, denn das ist ein Notfall. Also da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie dafür irgendetwas bezahlen müssen oder dass Ihnen die Polizei da böse wäre, sondern wir müssen wirklich da jetzt drauf schauen, dass wir die Leute so weit als möglich schützen, dass wir vielleicht auch an Abholer oder sonstige Personen rankommen, und an die kommen wir nur ran, wenn wir wissen, wo sie gerade tätig sind.
Also wieder gilt, wenn mir was komisch vorkommt, dann rufe ich selbst die 110 richtig an. Und wenn das ein echter Polizist vor meiner Tür gewesen sein sollte, der wäre nicht beleidigt.
Der ist nicht beleidigt, der wartet auch, weil wir natürlich auch wissen, was da momentan läuft. Und das ist aus unserer Sicht etwas, wo wir nicht alles einfangen können. Und das ist wirklich ein Problem für uns derzeit. Und ganz wichtig, seien Sie da vorsichtig, wenn Sie Anrufe bekommen, dass die Polizei ermittelt, dass Einbrüche waren, dass man ihr Geld anschauen muss, und dann muss es bei Ihnen schon klingeln. Und wenn dann noch einer vorbeikäme und schaut hier nach dem Rechten, dann wirklich die 110 anrufen. Oder wenn Sie Telefonnummern, so wie es die Dame vorhin sagte, die 0032 oder wie auch immer, wenn Sie solche Anrufe bekommen und da wäre die Polizei dran, und dann wirklich auflegen und die 110 anrufen und nachfragen, ob das denn so sein kann.
Lieber einmal zu viel gefragt.
Bitte, ja.
Herr Helfrich, ganz herzlichen Dank. Augen auf im Internet. Danke, dass Sie uns geholfen haben, die Augen aufzumachen. Wir konnten jetzt leider nicht alle Hörerinnen und Hörer reinnehmen. Unsere Telefonliste, die wäre noch wirklich lang gewesen. Sie können sich eine CD dieser Sendung bestellen, kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Bestelldaten, die bekommen Sie vom Radio Horeb Faltblatt, das in vielen Kirchengemeinden ausliegt. Die genannten Informationsbroschüren vom BSI bekommen Sie auch, die Adresse über den Radio Horeb Hörerservice. Ich gebe noch mal ganz kurz die Nummer durch, www.bsi.de. Dort bekommen Sie die Daten durchgegeben. Und beim Radio Horeb Hörerservice können Sie das auch noch mal erfragen. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.